Der Podcast.
Folge 128, der Jahresrückblick 2024, Teil 1.
Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, liebe Zuhörungsgemeinde. Ich wünsche euch einen schönen, falls ihr uns aktuell hört, einen schönen 23. Dezember zu haben. Morgen ist Heiligabend, morgen gibt es Geschenke, bei uns nicht, also für die Kinder, aber nicht für uns. Wirst du dir was schenken?
Ihr habt doch die Kinder als Geschenk, wie man immer so schön sagt.
Genau, ja sehe ich tatsächlich inzwischen auch so.
Inzwischen? Nach vielen Jahren hast du dich dran gewöhnt.
Naja, seit die das mit dem Schlafen gelernt haben, ist das alles okay. Nein, das Jahr 2024 war ein Kackjahr, das muss man einfach sagen, aber das sagen wir ja jedes Jahr ist ja ein Kackjahr. Und wir haben unseren schönen Jahresrückblick vorbereitet und wir machen es natürlich Spießer und Technokraten, wie wir sind. Wir sind ja auch die einzigen beiden Menschen, die das Merkel-Buch ob ihres schönen Schreibstils lieben. Weil es so schön technokratisch ist. Gehen wir natürlich nach dem Alphabet vor. Wir haben Buchstaben vorbereitet, die wir auch alphabetisch abarbeiten. Das heißt, wir gehen nicht chronologisch vor, sondern wir gehen nach dem vor, was uns so eingefallen ist. Also möchten wir natürlich beginnen, logischerweise mit dem Buchstaben F. Nein, Scherz. Wir sind ja ein Politik-Podcast mit Augenzwinkern und darum begrüße ich in Berlin den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Hallo Tilman.
Hallo Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg und jetzt schon über 2 Jahre mein Podcast-Partner und ich freue mich immer wieder auf die Jahresrückblicke mit dir. Deswegen mache ich es eigentlich nur.
Genau, wegen der Jahresrückblicke, was ungefähr 700 Stunden Aufnahmezeit frisst. Aber was soll's, wer von uns hat denn ein Leben? So, fangen wir an. Buchstabe A, was hast du?
Ich habe das Wort Aktentasche.
Ah,
weil
das ist natürlich sehr schön.
TikTok ist um einen User reicher geworden dieses Jahr, nämlich um Scholzens Aktentasche.
Eine Userin.
Genau.
Und das versteht jetzt der Ausländer nicht, weil da ist das ja in den meisten anderen Sprachen, ist das ja sächlich. Neutral.
Userin ist ja auch ein Ort in Mecklenburg-Vorpommern.
Genau, Userin. Genau, stimmt, du hast recht. Ja. Nein, also der Kanzler selber ist so langweilig, wobei ich weiß jetzt nicht,
den
wann
haben sie, glaube ich, wegen Langeweile von TikTok gar nicht reingelassen sozusagen. Genau. Und dann musste er über den Umweg seiner Aktentasche gehen.
Wobei ich weiß nicht genau, wann ihr die Folge jetzt hört. Also wenn wir die jetzt aufnehmen und Erstausstrahlungsdatum ist Olaf Scholz noch Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das muss man vielleicht an der Stelle nochmal dazu sagen.
So, genau, die Vertrauensfrage ist gestellt und was ich letzte Folge nicht gesagt habe, meine Prognose ist, dass der Bundespräsident den Bundestag am 27. Dezember auflöst. Mal sehen, ob ich recht habe.
Ah, okay, da spiele ich mein Soloprogramm, das könnte man ja dann gleich mit einbauen. Sehr schön.
Naja, also rein rechtlich darf er es ab dem 25., wenn der 23. Februar, also 60 Tage später, eingehalten werden soll, was der Steinmeier ja nicht hintertreiben wird, aber am 25. hat er ja das Hochamt der Bundesrepublik zu gestalten, nämlich die Weihnachtsansprache, die wichtigste Rede, also sozusagen die Scholzens Aktentasche unter den Reden.
Genau.
Das wird er nicht machen, deswegen am ersten Arbeitstag wieder.
Genau. Aber um nochmal zum A zurückzukommen, das heißt, der Bundeskanzler, die Aktentasche des Bundeskanzlers, irgendwelche findigen Social-Media-Experten im Kanzleramt oder in der Social-Media-Abteilung sind auf die Idee gekommen, lass uns mal die Aktentasche vertiktoken. Weißt du, wie viele Follower die Aktentasche hat?
Also ich glaube, mehr Leute als Olaf Scholz bei der Vertrauensfrage gewählt haben.
Genau. Und das Schöne ist ja, so eine Aktentasche, das kenne das ja sehr gut, Aktentasche, das war ja das, was ich immer den Lehrern hinterhergetragen habe. Wird mir zumindest nachgesagt.
Ja, bewirb dich doch, aber jetzt gut, der Scholz macht ja nicht mehr lang, aber hättest du auch seine Akten tragen können.
Genau. Frage ist, ob Friedrich Merz auch eine Aktentasche hat. Aber das werden wir ja dann ab, vermutlich, wenn alles gut läuft, April 2025 sehen.
Ja.
So. Ich habe bei A. Assad natürlich, weil das war ja schon ein Schock, das muss man ja einfach sagen. Herr Assad ist nicht mehr Chef Klops in Syrien, weil Putin gesagt hat, pass auf mein Freund, ich habe andere Sachen zu tun, schönes Land, ist ja deins, wir sind weg. Und als dann die Hisbollah auch noch gesagt haben, du, ich habe keine Ahnung, bei uns sind alle tot, da musste Herr Assad fluchtartig das Land verlassen. Und als Herr Assad fluchtartig das Land verlassen hat, haben natürlich viele, ich mache das jetzt in großen Anführungsstrichen, konservative Kräfte hier in Deutschland gesagt, mein Gott, Assad ist weg, da können die ganzen Syrer ja wieder zurück. Guck mal, da ist der Ausgang. Bitte. Mein Gott, wie, Flugzeug zurück. Als er kommt, hat er um im Boot gekommen.
Ja, also da muss man wirklich Es spricht ja viel für Optimismus dieser Leute, dass sie denken, das deutsche Flüchtlingsverwaltungssystem würde so funktionieren, dass das Land, dass der Fluchtgrund quasi am einen Tag beendet ist und am anderen Tag gehen die Flüchtlinge zurück. Das wird nicht passieren, weil wir sind ja in Deutschland und da haben diverse Aktentaschen was mitzureden. Also selbst wenn das so kommen sollte, ehrlicherweise ist es ja so, wenn der Fluchtgrund wegfällt, dann gibt es auch, dann fällt bei Geduldeten oder diese verschiedenen Flüchtlingsstatus ändern sich dann. Diejenigen, für die sich's nicht ändert, ist natürlich die inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Oder wenn, ja, also es wäre natürlich auch der Worst Case, wenn jetzt zuallererst all diejenigen gehen, die hier die Volkswirtschaft mit am Laufen halten.
Zum Beispiel unsere Küchenhilfe und unsere hauptamtlich eingestellte Kellnerin.
Da sollte man eigentlich eine Ausreisesperre, also eine Mauer bauen, damit die nicht gehen.
Genau. Und es haben jetzt auch schon viele Firmen sich beschwert, dass das... Aber okay, wir wissen nicht, was in Syrien passiert. Das erzählen wir euch dann im Jahresrückblick 2025. Kommen wir zum nächsten Buchstaben, B.
Bei B habe ich Bundesgesetzblatt, weil das nämlich dieses Jahr eine Jubiläumsausgabe...
Ich wusste, dass du mit den spannenden Themen hier kommst.
Genau, eine Jubiläumsausgabe, die 6000. Ausgabe des Bundesgesetzblatts ist herausgekommen.
Was stand drin, wenn man gleich mal fragen darf?
Das weiß ich nicht. Also,
was ist jetzt? Du lernst ihn auswendig.
Genau, also ehrlicherweise, es ist so, seit 2023, und das ist auch wirklich eine Sonderfolge wert, seit 2023 erscheint das Bundesgesetzblatt nur noch im Internet. Vorher war es ja so, also es gab dieses Bundesgesetzblatt, was pro Jahr vielleicht so zwischen 70, 80 Mal rausgekommen ist.
Das ist im Prinzip das, was dafür da ist, dass die Gesetze in Kraft treten.
Genau, also die Veröffentlichung dieses Gesetzblatts ist Voraussetzung dafür, also es muss ja bekannt gemacht werden.
Genau.
Und die Veröffentlichung ist unregelmäßig, also man kann jetzt nicht sagen jeden Donnerstag, so wie wir. Es gibt dann eben auch Sonderfolgen, und dann meistens heißt es, tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Und diese Verkündung, damit ist gemeint das Veröffentlichungsdatum, also was da drauf steht. Ja. Genau. Und da weiß man...
Nur noch im Internet?
Genau, und zwar tatsächlich nicht mehr als Sammlung der Gesetze, die jetzt in den letzten Tagen gemacht wurden, sondern jedes Gesetz hat seine eigene Nummer. Und deswegen gibt es mehr Bundesgesetzblattnummern als früher. Ja.
Ja, aber das sei hier die Spannerei. Da hört erst wieder in der Zeitung Riesenbeschwerde, dass die Abfallfibeln, also diese Büchlein, wo diese Liste drin ist, wann die Tonnen kommen, das ist bloß noch im Internet, gibt noch so 70, 80 Abfallfibeln für den ganzen Salzlandkreis. Und die sind natürlich sofort vergriffen. Und die ganzen Rentner prügeln sich um die Abfallfibeln, weil das hier mit dem Handy, das hat doch keiner.
Das hat doch keinen. Aber ich finde, das Wort Abfallfibel, also das sollte.
So heißt das bei uns, ja.
Wort des Jahres werden, weil so, das ist halt, das ist Deutschland, die Abfallfibel.
Was ich schön finde, dass bei A gerne von uns beiden Ampel aus hatte, aber okay.
Ja. Also wie gesagt, wir haben es mangelt nicht an Gesetzen. Auch die Ampel war fleißig und hat weiter Gesetze gemacht. Es gibt 6000 Ausgaben inzwischen vom Bundesgesetzblatt.
Ich habe bei B, ich bin heute sehr eindeutig, glaube also so was habe ich bei B? Logischerweise BSW, weil ja im Januar 2024 von einem mittellosen Verein zu einer Partei ausgegründet, das Bündnis Sarah Wagenknecht, Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit mit den beiden Parteivorsitzenden Amira Mohamed Ali und Sarah Wagenknecht. Gründete sich ja und hat die Parteienlandschaft ordentlich aufgemischt, das muss man wirklich sagen. Du stellst sie ja gerne in eine Ecke mit der AfD. Ich sehe die irgendwo dazwischen, zwischen richtigen Parteien und der AfD. Irgendwo dazwischen sehe ich das BSW. Wobei, so wie sich das jetzt andeutet, das BSW ja sowieso keine lange Überlebenschance hat. Wenn das so weitergeht.
Man weiß es nicht. Also es ist ja so, im laufenden Jahr sind die Spendenrekordhalter, also Großspendenrekordhalter. Es gibt keine andere Partei, die so viele, also Großspenden sind ja ab 10.000 Euro, die man auch veröffentlichen muss mit Name und so. Und da gibt es viele Leute, die ihr Geld einfach gern zum Fenster rausschmeißen, dass Frau Wagenknecht sich noch ein Kostüm kaufen kann und noch mal einen Hummer mehr essen kann.
Genau, wobei ich aber dazu sagen muss, dass wird einfach die Wählerzustimmung wird extrem schwinden, denn wir wissen ja, sowohl Sarah Wagenknecht als auch Oskar Lafontaine sind beide unglaublich teamfähig und beide unglaublich gut in der Lage, so eine Partei am Kacken zu halten. Also ich denke, dass diese großen Wahlerfolge, die jetzt in Brandenburg-Sachsen und Thüringen waren, zum Beispiel, wenn übernächstes Jahr in Sachsen-Anhalt Wahlen sind, definitiv nicht mehr so exzessiv durchschlagen werden. Ich bin mal gespannt, was die Linkspartei jetzt daraus macht.
Naja, und man weiß auch nicht, wenn das mit der Ukraine tatsächlich zu Ende gehen sollte, was ja wirklich schlimm wäre, aber dann hätte der einzige Vorteil davon wäre, dass das einzige Wahlkampfthema des BSW verschwinden würde, weil alle anderen Themen hat die AfD auch. Und dafür braucht man eben diese Partei nicht. Und dann ist eben die Frage,
Ich habe immer so gedacht, man braucht die Partei eigentlich dafür, um die Leute, die eben für sowas sind, aber keine Nazis wählen wollen. Aber es ist ja genau das Gegenteil eingetreten. Es sind ja noch mehr Wähler von den etablierten Parteien.
Genau, das war eine der Fehleinschätzungen dieses Jahres, dass man gedacht hat, ach cool, dann verteilen sich die Idioten auf zwei Parteien. Und das stimmte nicht, weil das kam alles obendrauf. Ich habe das ja auch im privaten Umfeld, dann redet man mit Leuten und dann, die sagen einem dann teilweise unaufgefordert, oh, die Wagenknecht finde ich ja gut. Und man denkt, das würde ich mich gar nicht trauen, wenn ich so eine Meinung habe, würde ich nicht einfach das so auf Verdacht erst recht
rein. Naja, weil die...
Ich halte das für eine Beleidigung meiner Intelligenz, wenn jemand denkt, der Tillmann, der ist bestimmt auch für die Wagenknecht, da lobe ich die jetzt mal. Wo man denkt, das macht man doch vorsichtig und schaut... Vielleicht sage ich das jetzt dem gegenüber nicht, weil er einfach ein IQ von ein bisschen mehr hat.
Naja, aber die gehen halt davon aus, dass das alle so sehen. Also die Leute, die das BSW sowieso, wählen, gehen ja davon aus, das machen ja eigentlich alle. Also
ja, aber das ist ja dieser totalitäre Gedanke dieser Leute, sowohl AfD als auch BSWler, sie sind ja nicht demokratisch gesinnt insofern, weil sie nicht verstehen können, dass es auch andere Meinungen gibt. Und, eigentlich müssten beide Parteien zusammen 100% haben. Und dann ist wiederum klar, ja, wieso wählt ihr eigentlich BSW? Ihr müsst doch AfD wählen oder umgekehrt. Ja, also damit kommt man nicht weiter. Und diese, es ist fast autistisch zu sagen, ich bin doch ich und jeder andere muss doch auch so sein wie ich. Ja.
Genau, das ist nicht nur fast autistisch, das ist genau die Definition von Autismus. Gut, kommen wir zum nächsten Buchstaben. C, was hast du, Tillmann?
Bei C habe ich die Carola-Brücke.
Die sächsischste Brücke, die man sich vorstellen kann. Wenn man einer Brücke einen Namen gibt, dann bitte Carola-Brücke in Dresden. Der Carola-Brücke in Dresden ist direkt eingestürzt.
Direkt neben der Ronny-Brücke übrigens.
Wenn die neu eröffnet wird, wird es übrigens die Mendi-Brücke. Aber das nur am Rande. Henningsdorfer Spannbeton, das ist eine ganz spannende Sache, weil ganz viele Brücken zu DDR-Zeiten mit dem sogenannten Henningsdorfer Spannbeton errichtet wurden. Das ist ein ganz spröder Stahlbeton und der bröckelt, also fängt jetzt an, ich habe bei uns in Magdeburg, du kommst ja meist mit dem Zug, aber du wirst, wenn ich dich dann ab und zu mal zu mir karre, gesehen haben, dass wir so eine große Stadtautobahn haben, also so eine Stadtautobahn mitten durch die Stadt Magdeburg, heißt übrigens Magdeburger Ring. Oder um es völlig pervers zu machen, wir nennen es auch die Tangente. Ja, tatsächlich. Ja, weil es mal ein Teil eines Rings werden sollte. Es ist egal. Ja, es ist egal. So, und auf diesem Ring sind 15 Brücken und 8 davon sind aus Henningsdorfer Spannbeton. Das heißt, wir haben 3 Brücken auf dem Ring, wo im Moment einspurig mit 30 drüber geführt wird.
Mit 30. Viel Spaß.
Ja. Naja,
so viel auch zum Thema Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Wo ist das? Wo kann man denn noch über 130 überhaupt fahren? Also, das ist ein natürliches Tempolimit überall.
Zwischen Allerengersleben und Helmstedt-Nord ist für 2 Kilometer. Da kann man meinen. Und da ist aber immer Stau.
Genau. Also auch nicht. Also der Stau, ich meine jetzt tatsächlich Strecken, wo man es auch kann. Nicht nur, wo es erlaubt ist, sondern wo man es auch kann. Ach so, wo man es
wirklich kann. Ja, wüsste ich jetzt nicht.
Ja, und deswegen, ja, die Carola-Brücke. Aber zum Glück hatte sie 9 Tage vor ihrem Einsturz. Das war am 11. September. Also wir brauchen keinen Bin Laden, um unsere Gebäude kaputt zu machen. 9 Tage vorher ist zum Glück der Radweg auf der Carola-Brücke eröffnet worden.
Super.
Aber es ist tatsächlich, also ich war neulich mal da, also es gibt tatsächlich 2 Stränge und der eine, der ist noch da, also den gibt es noch sogar. Aber was jetzt auch, was in Dresden auch, also da lief auch die Fernwärmeleitung drüber über diese Brücke. Und
ist die mit eingestürzt?
Ja, und das haben sie aber wirklich innerhalb weniger Stunden hingekriegt, dass sie die über eine andere Brücke, wo jetzt kein Fahrradweg mehr ist, geleitet wird. Also sonst wäre, glaube ich, ganz Neustadt wäre dann hätte einen kalten Winter gehabt, wenn man das nicht gemacht hätte. Also so ein bisschen haben sie es doch hingekriegt. Und dann kam ja dieses Hochwasser aus Tschechien.
Naja, Hochwässerchen.
Ja, aber die hatten ja wirklich Angst, dass diese Brückenteile quasi das Hochwasser noch befördern oder sozusagen das Wasser in die Stadt leiten. Und da haben sie also in wirklich schneller, also die Helfenden haben da wirklich in schneller Fleißarbeit da diese Brückenteile aus der Elbe geholt. Das ist schon bemerkenswert. Aber ich finde, man kann auch froh sein über die Dresdner, die sich ja schon vor 15 Jahren für den Bau der Waldschlösschenbrücke entschieden haben, genau, und dadurch ihren Welterbestatus verloren haben. Dass es wenigstens
das Elbtal, nicht die Dresdner.
Genau, aber dass es diese Brücke jetzt wenigstens gibt, weil man braucht ja eine gewisse Zahl an Brücken.
Ich möchte an der Stelle hier noch ein Meme zitieren, was gerade durch Instagram geistert. Also es ist so ein Foto, da siehst du die eingestürzte Elbtalbrücke, drüber in roter Schrift: Meine Tochter fährt jeden Früh, großgeschrieben, erstmal jeden Früh, aber früh auch noch großgeschrieben, auf Arbeit über diese Brücke. Drunter Herr Solz, vermutlich Scholz gemeint. Herr Solz, Leerzeichen, Komma, Habeck, Leerzeichen, Komma, Leerzeichen, Lindner, ich drohe niemanden, aber wäre meiner Tochter mit H, was passiert? Gnade Gott.
Gut.
So. Gott, Gott, so. Gott, 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 Gnade Gott. So, 5000 Ausrufezeichen. Ich vermute, das ist authentisch.
Und Gnade ist groß geschrieben wahrscheinlich.
Ja, ja, natürlich, ja. Natürlich. So, mein C ist Chor, lustigerweise. Ich singe seit fünf Wochen wieder in einem Chor. Also im Moment gerade nicht, weil die proben immer donnerstags. Und ich habe festgestellt, mein Gott, ich hatte jetzt sehr viele Donnerstage frei. Lass doch mal zu einer Chorprobe gehen. Ich habe das ja studiert und jetzt wirklich der Einzige in meiner Familie, in meiner engsten Familie, meine Frau, meine Tochter, mein Sohn, der nicht in einem Chor gesungen hat. Und das fand ich so schlimm, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt wieder in den Chor. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte, wie viele Donnerstage ich frei habe, um da weiter regelmäßig am Proben teilzunehmen. Aber das ist so mein persönliches Highlight des Jahresausklangs, um mir nicht immer nur negative Dinge zu sagen.
Ja, also finde ich schön. Wir sind ja auch hier ein bisschen privat und da freue ich mich. Also sing schön weiter.
Genau, also ich hoffe, dass ich das kann. Im Januar kann ich es nicht, aber vielleicht ab Februar wieder etwas regelmäßiger. Man wird sehen.
Gut. Dann kommen
wir. So, dann
wir
haben
zum
wir Buchstabe D.
Buchstabe oder D.
Kennzeichen D.
Ja.
Was hast du?
Ich habe das Wort Döner. das Gastgeschenk von Frank-Walter Steinmeier in Ankara beim Staatsbesuch.
Er hat Döner mitgebracht?
Ja.
Echt?
Naja, nicht einen Döner, sondern so ein Spieß. Ja.
Ach.
Also,
um den Türken mal zu zeigen, wie man richtig Kebab macht, oder was?
Ich weiß nicht genau, was sich dabei gedacht hat. Andererseits, es ist ja in Deutschland entstanden. Es ist ja ein deutsches Gericht.
Ja, ja, ich weiß.
Demnächst bringt er auch nach Indien eine Currywurst mit wahrscheinlich. Also das ist genau. Ja nun kein, also Curry, da würden die drüber lachen. Aber ich finde es ja durchaus, es ist ja wirklich, es hat ja Gründe, warum der Döner so beliebt ist. Nicht wegen der großen Qualität, die man landläufig in den Dönerläden da geboten kriegt, aber das ist ein praktisches Essen. Und es ist, für...
Das ist ein Superfood.
Ja.
Du hast alles drin. Du hast alles drin. Ranzige Fette, normale Fette,
mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Salate, und dann, ja und so. Ja.
Genau, dann hast du und Vitamine sind auch drin.
Also tatsächlich.
Also ich glaube, du hast jede Form von Fett, die es überhaupt gibt, hast du im Döner drin.
Ja. Ja, also ich grundsätzlich, ich finde es halt irgendwie, man bringt ja immer was auf Staatsbesuchen mit und ich glaube, da gibt es auch viel Schrott, der da mitgebracht wird. Da ist der Döner schon eins der besseren. Also,
genau, und Erdogan hat auch direkt abgebissen, vermutlich.
Ja. Da fällt mir ein schöner Gag ein vom Kollegen Benjamin Eisenberg. Das war vor 7 Jahren gab es ja in der Türkei dieses Verfassungsreferendum, wo dann irgendwie, da gab es internationale Verwicklungen, also wo Erdogan quasi seine Diktatur etabliert, also nicht etabliert, aber nochmal verschärft hat. Und die Niederländer hatten ihm verboten, Wahlkampfveranstaltungen für die niederländischen Türken zu machen. Und da gab es natürlich Hass und da gab es in Izmir ein sogenanntes Orangenmassaker, das Orangenmassaker von Izmir. Also da haben Leute dann ganz wild auf Orangen eingestochen, weil das die niederländische Nationalfarbe ist, weil die ganz böse seien. Und dann sagte Benjamin, das ist aber unfair, weil was sollen die Niederländer machen? Der Döner ist ja schon aufgespießt.
So. Okay, ich habe tatsächlich Dannenberg. Das wird dir jetzt vermutlich spontan erstmal nichts sagen.
Nee, sagt mir nichts.
Hänge ich noch einen Vornamen dran? Thomas Danneberg sagt dir vermutlich auch nichts. So, Danneberg,
auch nicht Dannenberg, wie die Stadt. Ja.
Nein, Thomas Danneberg.
Ja, das sagt mir natürlich was.
Das ist Synchronsprecher, der in diesem Jahr gestorben ist. Ich hatte eigentlich bei B noch Brand, aber das habe ich dann jetzt hier mit reingenommen. Also Thomas Danneberg ist gestorben, der schon 8 Jahre keine Synchronarbeit mehr gemacht hat und vor allem Rainer Brandt. Und die beiden sind ja untrennbar miteinander verbunden, gerade wenn man ein großer Fan der Bud Spencer und Terence Hill Filme.
Darf Rainer ich Brandt dich ganz kurz korrigieren? Ja. Thomas Danneberg ist 2023 gestorben.
Stimmt, aber Rainer Brandt ist gestorben. Ich wollte es nur irgendwie hier noch, ja. Aber es hängt ja zusammen. Es hängt ja alles zusammen. Also Rainer Brandt ist auf jeden Fall gestorben. Der lustigste Synchronregisseur, Dialogbuchautor, den wir in Deutschland hatten. Wie gesagt, The Persuaders, also die zwei oder die Bud Spencer und Terence Hill Filme, die übrigens zum Großteil gar nicht von Rainer Brandt sind, sondern diese ganzen Mittelfilme, die so späten Ende der 70er, Anfang der 80er, sind von seinem Partner Karl-Heinz Brunemann. Aber der hat ja im gleichen Stil, dieses sogenannte Schnodderdeutsch. Und Danneberg natürlich als Synchronstimme von Terence Hill, natürlich einer der Protagonisten dieses Schnodderdeutsches. Das muss ich sagen, hat mich schon hart getroffen. Also das erste Mal habe ich mich wirklich um den Verlust eines Synchronsprechers getrauert, als vor 6 oder 7 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, Arne Elsholz gestorben ist, der Synchronsprecher von Tom Hanks und oder auch von Joffrey in Prinz von Bel-Air oder von ja, also ganz, also Arne Elsholz ist, Steve Guttenberg in Police Academy und so, das, da hat es mir wirklich einen Stich und bei Danneberg, wobei der seit 7 Jahren auch nicht mehr gesprochen hat, der glaube ich auch Kehlkopfkrebs hatte, also ganz schlimm. Und Rainer Brandt, das tut mir wirklich leid. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Letztes großes Ding von Rainer Brandt war, weißt du's? Eine Theaterproduktion?
Nee.
Er hat im Musical Hinterm Horizont, dieses Udo Lindenberg Musical, hat er den Erich Mielke gespielt. Und zwar nach eigenen Aussagen. Ich hab denn das Buch mir da schicken lassen, halt erstmal ganzen Texte umgeschrieben, um das witzig zu kriegen. Okay, kommen wir zu E. Was hast du bei E?
Bei E habe ich Essequibo. Das ist eine Gegend, ein Teil von Guyana in Südamerika. Und das hat dieses Jahr den Besitzer gewechselt, ohne es zu merken. Die Geschichte ist folgende, also das Nachbarland, das östliche Nachbarland ist Venezuela. Wir wissen, ein erfolgreicher Musterstaat, eine sozialistische, ein sozialistisches Paradies, wo alles, wo das Benzin billiger ist als Wasser. Also da könnte, also die Frau des Präsidenten könnte sagen, ja, wenn sie kein Wasser haben, sollen sie Benzin trinken.
Genau.
Und da gab es eine Volksabstimmung in Venezuela, die gesagt haben, das ist jetzt unsere 24. Provinz von Venezuela. Da hat man das Nachbarland nicht gefragt, da hat man auch bei der UNO nicht nachgefragt, wie das so geht, wenn man andere Gebiete, oder bei Putin hätte man ja fragen können, wie man so andere Gebiete überträgt. Also da ist bisher auch nichts passiert, aber die Provinz ist jetzt offiziell Venezuela.
Ja, okay.
Also sozusagen Putin light, also ohne Einmarsch.
Nein, Putin very light.
Very light, genau. Also so kann man es auch machen. Ja. Und ich meine, diese Bewohner werden sich, glaube ich, hüten, rüber zu gehen. Ich weiß nicht, man kann alles ja historisch begründen. Früher war ja alles sowieso ganz, also vor 200 Jahren war das ja alles Großkolumbien, nannte genau. sich das. Und jetzt ist es eben Groß-Venezuela.
Warum übrigens Kolumbien?
Na, wegen Kolumbus.
Weil man sagte, Amerika ist der falsche Name. Weil Amerigo Vespucci sozusagen, also eigentlich müsste dieser Kontinent Kolumbien heißen.
Ja.
Das war so eine Bewegung, die sozusagen gerade in Südamerika davon ausging, wir nennen das jetzt hier alles Kolumbien. Und dann, wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir auch gleich einen großen Staat draus.
Ja.
Genau. Daher kommt das. Okay, ich habe bei habe ich Einwanderung. Das ist ja das Thema, was nie verschwindet, aber was für bestimmte Wahlerfolge nach wie vor steht. Es geht nur um Migration. Das einzige Thema, mit dem hier, und naja, Frieden so ein bisschen. Aber das ist ja sehr temporär, aber immer um Migration. Und jetzt endlich, also auch wieder in den Leserbriefen, dass endlich diese verfehlte Migrationspolitik der Ampel hier endlich mal beseitigt wird. Also lass mal die Partei ran, die 16 Jahre lang die verfehlte Migrationspolitik gemacht hat. Egal, ich finde es einfach schlimm und es wird wahrscheinlich nie verschwinden, weil diese ganzen Ausländer, die kommen ja alle hier rein und beißen von uns ab.
Ja, aber da hast du ja was gesagt, was für alle anderen Politikfelder auch gilt, zum Beispiel für die Agrarpolitik. Die Bauern haben gegen die Ampel demonstriert, weil die böse Ampel ja alle Gesetze Einzige gemacht hat, die in den letzten 20 Jahren quasi den Bauern irgendwas aufgedrückt hat. Genau. Und so denken ja Leute wirklich. Alle Gesetze, die mich heute ärgern, die sind von der heutigen Regierung gemacht worden. Das ist ja einfach Quatsch. Genau.
Damals hatte ich einfach keine Zeit zu demonstrieren. Also wie gesagt, naja, das ist halt wirklich so. Und Migration ist halt ein Thema, was uns auch 2025 beschäftigen wird. Gut, nee, dann ist ja, Putin ist ja dann, hat ja dann, dann ist das ja weg, dann sind die Ukrainer alle weg.
Na, wo sind die Ukrainer dann? Also die sind dann auch bei uns. Das heißt, genau diese Scheißparteien, BSW und AfD, die Migration hassen und die die Ukraine hassen, die sagen, das Land soll aufgelöst werden. Ja, wo kommen dann wohl mehrere Millionen Ukrainer dann hin? Also das heißt, das wird noch mehr Flüchtlinge geben. Das ist dann vielleicht, sind dann eben ja andere Flüchtlinge, aus, als wenn sie aus arabischen oder afrikanischen Ländern kommen. Aber trotzdem, also genau da, also wer gegen Flüchtlinge ist, muss unbedingt wollen, dass die Ukraine weiter besteht, dass die Leute bei sich zu Hause bleiben können, wo sie ja auch einfach sein wollen. Die wollen ja hier gar nicht her. So,
genau,
weil also das passt halt nicht zusammen, ja.
Genau. Okay, aber so. Typisch, also ein...
Na,
ein
und was
ein,
mich am Thema ein... Sorry, Entschuldigung.
Nein, mach du.
Was mich am Thema Einwanderung auch stört, ist, oder Migration, dass das immer als Gesamtheit, als Wort schon als Problem gesehen wird, dass man nicht differenziert. Es gibt verschiedene Arten von Migration, eben die Migration, die hier... In Arbeitsplätze geht, die brauchen wir. Dann gibt es die Migration der Leute, die, was weiß ich, wenn man zum Beispiel jetzt deutscher Rentner ist und nach Mallorca zieht, ist ja auch Migration, aber dieser Typ lebt ja von dem Geld, was er irgendwie selber mitbringt oder selber ihm zusteht. Das heißt, Leute, die nicht in den Sozialstaat einwandern, die gibt es. Und dann gibt es halt die legale Migration, die in den Sozialstaat einwandert, und dann gibt es dann noch die illegale Migration. Zum Beispiel Leute wie der Solinger Attentäter, der schon längst hätte weg sein sollen. Und das ist natürlich dysfunktional am Staat, dass er das nicht hinkriegt, dass er solche Leute abschiebt. Und diese Mischung wird halt immer, vor allem von Rechtspopulisten, immer als Migration gebrandmarkt, obwohl es halt wirklich, es passt nicht zusammen, es sind ganz verschiedene Aspekte.
Okay, ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also sonst fange ich jetzt hier an rumzuschreien.
So, ja.
Was hast du bei F?
Ich würde tatsächlich mal eine Pause machen, weil wir ja unseren Podcast auch fortsetzen wollen. Und stattdessen, wir haben ja noch ein paar andere Dinge zu klären.
Okay.
Denn wir haben Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres haben wir uns jeweils 10 Fragen aufgemacht zum Thema Prognose für das Jahr 2024. Ja. Und da wollen wir jetzt die ersten zwei auflösen.
Genau.
So, die erste Frage lautete: Welche höchste Prozentzahl erreicht die AfD bei den Landtagswahlen und wo? Und da hast du gesagt 33% in Thüringen.
Ja.
Und ich habe gesagt 35% in Sachsen.
Okay, und wir haben beide Unrecht gehabt?
Nein, du hast komplett recht gehabt. Also gerundet waren es 33%, also 32, noch was, aber 33 waren es für dich. Und es war tatsächlich in Thüringen der höchste Prozentsatz. In Sachsen waren sie knapp drunter. Das heißt, der Punkt geht an dich.
Okay.
Also ich habe schlecht sozusagen pessimistischer geschätzt als du und du hattest recht, da freue ich mich.
So.
So, Entschuldigung. Die zweite Frage war, wer wird Fußball-Europameister? Und du tipptest auf Frankreich, ich habe die Niederlande gesagt und die echte Lösung war Spanien, da hat keiner einen Punkt bekommen.
Ja, und das war aber, das habe ich, da kommen wir auch nachher noch drauf, das, ja, das, also in der letzten Folge wahrscheinlich.
Ja.
So, ja.
Dann würde ich dich gern bitten, was stellst du mir 2025 für eine Frage?
Okay, also die Fragen werden alle ziemlich, weil das prägendste Ereignis wird natürlich die Bundestagswahl am 23. Februar sein und da kann man ja sehr viel prognostizieren. Ich würde dich fragen, also Punkt 1, also es ist so eine Splitfrage, also wie viel Prozent wird die FDP bei der Bundestagswahl kriegen und wird sie aus dem Bundestag rausfliegen, ja oder nein?
Ich denke, dass sie in den Bundestag reinkommt mit, sagen wir mal, 6%.
Okay, wow. Aber du bist ja immer noch der Meinung, dass es Menschen gibt, die sagen, wir brauchen Liberale im Bundestag. Die Diskussion hatten wir ja 2013 schon mal. Ich persönlich würde sagen, nein, sie kommt nicht rein und wird das historisch schlechteste Ergebnis von 13 noch unterbieten, da waren es ja 4,9 irgendwas.
4,8 waren es.
Ja, sie wird 4,5 oder so. Also okay. Es wird, und Lindner wird trotzdem nicht zurücktreten wollen.
Wollen.
Genau.
Gut.
Ja.
Dann wissen wir ja Bescheid.
Genau. Dann würde ich jetzt sagen, war das, ich wünsche euch frohe Weihnachten.
Oder wie ich sage, Religionsführers Geburtstag.
So. Und wir hören uns am Donnerstag, 26. Das heißt, am zweiten Weihnachtsfeiertag werde ich hoffe, man wird mich verstehen. Bis dann, Timon. Tschüss.
Tschüss.